Ich sage noch einmal, heute feiern wir mit Pfingsten auch den Geburtstag der Gemeinde. Und mit diesem Geburtstag und mit Pfingsten hat ja auch ein neues Zeitalter angefangen. Ein Zeitalter, das bis heute noch andauert, nämlich das Zeitalter, wer kann mir sagen, ist ganz einfach, der Gnade, des, gibt ganz verschiedene Namen, der Gnade, habe ich gehört, und wie können wir sie auch noch nennen? Des Heiligen Geistes, jawohl. Und das Zeitalter, wenn heute Geburtstag ist, der Gemeinde, das Zeitalter der Gemeinde. Und noch ein Zeitalter hat angefangen mit Pfingsten, das ist mir ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch sehen, nämlich das Zeitalter der Endzeit. Es gibt immer wieder Spezialisten, die sagen, Endzeit ist seit 10 Jahren. Nein, der Apostel Johannes hat schon gesagt, siehe, es ist die letzte Stunde. Eben dieses neue Zeitalter wird dort als letzte Stunde bezeichnet, der Endzeit. Und wir wollen diese Gedanken von diesem neuen Zeitalter jetzt im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt den Bibeltext lesen, Apostelgeschichte 1, die ersten Verse. Wer möchte, möchte ich euch einladen. Ich werde heute eine Auslegungspredigt machen, dass ihr in euren Bibeln nachlesen dürft, dass ihr das besser behalten könnt. Das hilft immer wieder, das Wort Gottes zu behalten. Und das wollen wir. Nicht vergessliche Hörer sein. Wort Gottes aufnehmen mit Ohren und mit Augen. Apostelgeschichte, ich lese die ersten 8 Verse und habe ein Thema daraus formuliert. Aufgrund dieses Textes habe so formuliert, statt Träumereien, der Heilige Geist kommt. Da heißt es im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen, im Griechischen steht hier Befehle, für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinen Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, heißt wieder im Griechischen, befahl er ihnen, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat, und über die er allein entscheidet. Und jetzt kommt der Schlüsselvers in diesem Text. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst in der Welt. Und jetzt kommt eine der wenigen Passagen in der Bibel, wo auch Taingen erwähnt wird, wortwörtlich. Und der Rajat und der Hegau. Wenn es hier weiter heißt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das sind wir. Von Jerusalem aus gesehen natürlich. Es ist ja ganz interessant, in diesen 40 letzten Tagen, als Jesus auf dieser Erde noch lebte, also zwischen Ostern und seiner Himmelfahrt, hat Jesus ja nicht mehr öffentlich gelehrt, das allgemeine Volk, die Masse. Sondern er hat seine Lehrtätigkeit darauf konzentriert, nur noch seinen engsten Jüngerkreis zu unterweisen. Man könnte sagen, er hat eine intensive Bibelschule, Kurzbibelschule, durchgeführt, nochmals mit seinen Jüngern, um sie auf das vorzubereiten, was noch kommen wird. Und das ist immer auch für uns etwas Wertvolles, wenn man so eine Auszeit, wie man dem heute sagt, genießen kann. Weil man nicht nur neu aufdanken kann, sondern auch neu ausgerichtet wird auf zukünftige Dinge. Vielleicht eine Woche lang, vielleicht einen Tag lang. Das ist auch nicht immer möglich in unserem Alltag. Aber wichtig ist, wenn wir eine solche Möglichkeit haben, dass wir sie nutzen. Es gibt in unserem Leben immer mal so Zeiten, wo wir das möglich machen können. Ich habe gehört und gemerkt, dass einige auch in unserer Gemeinde diese Chance auch schon gepackt haben, mal eine Kurzbibelschule zu besuchen. Hier machte Jesus also noch ein Nachsemester oder nochmals eine intensive Kurzbibelschule mit seinen Jüngern, und dabei ging es vor allem um zwei Hauptthemen, die beide auch in diesem Text erwähnt sind. Im Vers 3 heißt es, er sprach mit ihnen über das Königreich Gottes. Das ist das eine Hauptthema. Und das zweite Hauptthema war, auch in diesem Text kommt es wieder vor, er sprach über die kommende Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dieses Reden über diese zwei Hauptthemen hatte zur Folge, dass bei den Jüngern alte Wünsche, alte Träume genährt wurden, die tief in ihnen drin waren und jetzt aus ihnen herausbrachen. Ich lese es noch einmal, Vers 6. Wo es heißt, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, und das war tief in ihnen drin, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, und fragten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Also dieser tiefe Wunsch, Jesus, ist jetzt die Zeit da, wo du endlich diese verhassten Römer aus dem Land wirfst und endlich jetzt das alte politische und religiöse Königreich Israel aufrichtest, so nach dem Muster von David und von Salomo. In dieser Zeit von David und von Salomo erlebt ja das Reich Israel die größte territoriale Ausdehnung. Und davon träumten die Jünger, dass jetzt geschehen würde. Herr, richtest du das jetzt auf? Und wie reagiert Jesus jetzt auf diese Frage? Ich möchte sagen, typisch Jesus. Er bleibt ganz freundlich und bleibt aber auch ganz deutlich. Freundlich und deutlich weist er die Jünger in Schranken und sagt ihnen, dass ein ganz anderer Schwerpunkt jetzt wichtig ist in diesem neuen Zeitalter, das anbricht. Die Jünger sollen nicht nämlich endzeitliche Berechnungen anstellen und darin schwelgen und dies zum Schwerpunkt machen für ihrem Glauben und Denken, sondern sie sollen ihren Fokus darauf legen und sich darauf konzentrieren, die ihnen geschenkte Zeit auszunutzen. Und nochmals anders formuliert, die Kernbotschaft von Jesus an die Jünger war, ein neues Zeitalter bricht an mit dem Kommen des Heiligen Geistes, und jetzt gilt es, nicht Zeit ausrechnen, sondern Zeit ausnutzen zur Verbreitung des Evangeliums und zum Bau seiner Gemeinde. Wie aktuell ist diese Botschaft noch heute? Nicht Zeit ausrechnen, sondern Zeit ausnutzen. Wie leicht bleiben auch wir Christen manchmal gerne hängen beim theoretischen Spekulieren und Ausrechnen über Endzeitfragen. Man kann das so richtig sehen. Leute, die laufen in Hochform auf in diesen Fragen. Ich habe vor einigen Monaten noch einmal Ulrich Barzani erlebt. 2 Tage durfte ich ihm zu Füßen sitzen. Ulrich Barzani, der Leiter von ProChrist, dieser fantastische Evangelist und Theologe. Und ich habe dabei erlebt, dass er einen Wutanfall bekam auf der Bühne. Aber der ist mir eingefahren. Der bekam einen richtigen Wutanfall. Ich erkläre es euch, warum er das gemacht hat. Kurz, ich kann es natürlich nicht so gut formulieren, wie er hat gesagt, wir im freien Westen, wir spekulieren darüber, wann ist jetzt die Entrückung genau, in der Mitte der großen Trübsal, am Anfang oder irgendwo zwischendurch. Und dann wurde er so richtig wütend. Während ein großen Teil der Christen weltweit jetzt schon größte Trübsal erleben. Das ist doch albern, hat er losgeschimpft. Das ist doch ein Hohn. Wir im bequemen freien Westen sind am Ausrechnen, wann könnte es aus uns spekulieren. Und andere Christen erleben jetzt schon größte Trübsale. Im Moment geschieht ja im Nahen Osten richtiggehend eine Säuberungswelle von den Christen. Die Kernbotschaft an die Jünger lautet, nicht Zeit ausrechnen, sondern Zeit ausnützen. Und das gilt auch uns noch heute. Wir sind ja heilsgeschichtlich immer noch im gleichen Zeitalter wie damals. Und wir finden gerade in der Kirchengeschichte viel Ermutigung dazu, wo Christen das ernst genommen haben, bis heute. Zeit ausnützen zur Verbreitung des Evangeliums und zum Bau seiner Gemeinde. Gott hat das immer wieder bestätigt, bis heute. Und deshalb fühle ich mich so wohl im Bund der FEG, weil das im Bund hochgehalten wird, dieses Grundprinzip, Zeit ausnützen zur Verbreitung des Evangeliums und vor allem auch zum Bau seiner Gemeinde. Ich sage es noch einmal, weil das mir so wichtig geworden ist. Das ist die Kernbotschaft, auch an uns heute Morgen am Pfingsten. Nicht Zeit ausrechnen, sondern Zeit ausnutzen zur Verbreitung des Evangeliums, zum Bau seiner Gemeinde. Und dazu ist uns der kostbare Heilige Geist geschenkt. Ich lese nochmals den Schlüsselvers unseres Textes, Vers 8, wo Jesus weiter sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Es heißt nicht so, jetzt müsst ihr euch anstrengen. Hände aus dem Hosensack. Jetzt Höchstleistungen erbringen. Sondern es heißt, ihr werdet ausgerüstet werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und der wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Das alles bewirkt der Heilige Geist. Befähigung und Ausrüstung. Das ist ein neutestamentliches Prinzip. Jesus verlangt nie etwas von uns und auch von der Gemeinde, wenn er nicht vorher befähigt und ausrüstet. Jesus überfordert nie. Ihr werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu befähigt. Ich möchte hier noch eine kurze Klammer einbauen, weil heute Pfingsten ist und es so viele Sonderlehren gibt über den Heiligen Geist. Achtet euch, hier sehen wir ein Kennzeichen auch über das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist stellt nie sich selbst ins Zentrum. Jemand hat einmal den schönen Vergleich gebracht, eine Burg oder ein Schloss, das wertvoll und kostbar ist, auf einem Berg, was geschieht da nachts? Das wird beleuchtet. Da hat das verglichen, Heiliger Geist und Jesus. Wer ist jetzt was? Wer ist die Beleuchtung und wer ist das Schloss? Jesus ist das Schloss und der Heilige Geist beleuchtet dieses Schloss. Dieses Prinzip sehen wir auch hier. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und der wird euch befähigen, Zeugen des Heiligen Geistes zu sein. Steht es so? Nein! Er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Haben wir das verstanden? Geht immer wieder mal das, ja, redet doch nicht so viel von Jesus, ihr müsstet mehr vom Heiligen Geist reden. Ja, was macht denn der Heilige Geist? Der macht Jesus groß. Da, wo Jesus groß gemacht wird, da ist der Heilige Geist. Und deshalb haben wir in unserer Gemeinde, in unserem Leitbild bewusst reingeschrieben, wir wollen eine Christus-zentrierte Gemeinde sein. Das heißt, da sind wir voll drin, was der Heilige Geist will. Dass Jesus groß gemacht wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, befähigt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht der Heilige Geist steht hier im Zentrum, sondern Zeuge sein von Jesus. Klammer zu. Und jetzt, worin besteht diese Befähigung durch den Heiligen Geist, ein Zeuge zu sein? Wir kennen den Begriff auch aus dem juristischen Bereich. Zeugen kennt man von Gerichten. Worin liegt die Befähigung eines Zeugen? Es ist eigentlich ganz einfach. Ein Zeuge ist darin befähigt, dass er eben erzählen kann, was er selber persönlich gesehen und gehört hat oder erlebt hat. Die Befähigung eines Zeugen besteht nicht darin, dass er wissenschaftliche Erklärungen abgeben kann. Die Befähigung eines Zeugen liegt nicht darin, dass er einen möglichst hohen IQ hat, sondern sie liegt darin, dass er ganz einfach erzählen kann, was er persönlich mit Jesus erlebt hat. Mir ist eine Geschichte aus der Militärzeit in den Sinn gekommen, da in der Schweizer Armee. Als ich noch im Militär war, das war im letzten Jahrtausend, da war nicht viel los in der Schweizer Armee, viele Wartezeiten. Was macht man in Wartezeiten? Man diskutiert. Und da war das Thema Glaube, Freikirchen, Evangelium, da wurde gespottet. Kritische Bemerkungen, es waren einige Männer, die standen da rum einen Morgen, einige haben auch nichts gesagt. Und dann plötzlich einer, der nichts gesagt hat, begann zu erzählen. Ganz ruhig fing er da an. Hat erzählt, ich war drogensüchtig. Ich hatte mein Leben überhaupt nicht mehr in Kontrolle. Ich war total verschuldet und auch im Alkohol verfallen. Und dann hat er erzählt, habe ich erlebt, wie Jesus mich befreit hat von den Drogen. Und heute bin ich verheiratet, habe Kinder und einen festen Beruf. Ist mir unvergesslich. Das war so eine richtig verlegene, betretene Stimmung plötzlich. Was will man da sagen? Ein Zeuge erzählt, was er mit Jesus persönlich erlebt hat. Johannes 9, Vers 25, ihr könnt es selber nachlesen, steht auch im Predigtflyer, wird uns eine Geschichte von einem ganz kecken Zeugen erzählt. Jesus hatte nämlich einen Blinden geheilt und die Pharisäer gerieten darüber in hellste Aufregung. Sie sagten, das geht doch nicht, am Sabbat einen Menschen zu heilen. Das muss ein Sünder sein. Und dann sagt dieser kecke Zeuge dieser Heilung, mir kommt es vor, als ob er sagen würde, ich bin nicht so gescheit wie ihr. Ich habe nicht so viel die Schrift studiert. Ich weiß das nicht, ob der ein Sünder ist oder nicht ein Sünder, dieser Jesus. Er schiebt dann aber ein, ist schon komisch, dass Gott einen Sünder hört. Das war nämlich im Judentum nicht möglich. Aber ich weiß es nicht, ich bin nicht so gescheit wie ihr. Ich kann nicht alle Zusammenhänge erklären. Ich weiß nicht, ob dieser Jesus ein Sünder ist. Aber eines weiß ich ganz sicher. Ich war blind. Und dieser Jesus hat mich sehend gemacht. Das ist ein Zeuge. Ein Zeuge. Und darin liegt die Befähigung, ein Zeuge von Jesus sein. Wir müssen nicht alles erklären können. Ich weiß auch nicht genau, wie Gott in 7 Tagen die Erde gemacht hat. Weiß ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht alles, was in der Bibel steht. Aber eines weiß ich ganz sicher. Ich habe durch den Heiligen Geist Gewissheit, dass mir die Sünden vergeben worden sind. Eines weiß ich ganz sicher. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Eines weiß ich ganz sicher, wenn ich heute sterben müsste, ich hoffe nicht. Aber ich weiß, wohin ich komme. Und ich habe erlebt, kannst du sagen, wie Jesus mich befreit hat immer anderen ihre Fehler aufzurechnen. Ich habe erlebt, Jesus hat mich befreit vom Ego-Trip. Jesus hat mich befreit von der Spielsucht, von der Pornografie-Sucht. Einer hat mal geschrieben, der sich bekehrt hat, im Nachhinein eine Mail: Jesus hat mich befreit von der Informationssucht. Ich kann das erleben, ich habe das erlebt. Aber das braucht Kraft. Das haben wir alle schon auch erlebt. Wenn es darum geht, zu erzählen von Jesus, was wir mit ihm erlebt haben, dann spüren wir oft äußeren und inneren Widerstand. Und es ist nicht von ungefähr, dass unser deutsches Wort Zeuge sein, wie es hier steht, im Griechischen heißt Märtyrer. Das heißt, es ist mit Leiden auch manchmal verbunden. Das leben viele Christen im Moment in dieser Welt. Zeuge sein heißt Leiden. Das geht nicht nur so locker. Aber gerade dann, wenn es darum geht, darf ich das in Anspruch nehmen, was hier steht. Ich darf mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sein. Und er befähigt mich, Zeuge von ihm zu sein. Mein Vater war auch mit Freude bei den Gideons, wie einige auch hier. Und er hat mir immer gesagt, uns, wenn es um den Glauben geht, rede möglichst schnell über Jesus. Man kann ja so reden, ja, ich glaube auch an eine höhere Macht und so rundherum. Aber Petrus, was hat er gepredigt am Pfingsten? Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der wird gerettet werden. Ist wichtig auch für die Kinderarbeit. Man kann so moralisch über Dinge reden, ist gut, der Großmutter die Tasche zu tragen und so weiter. Das ist gut. Aber es muss immer den Fokus auf Jesus haben, weil der allein rettet. Wenn man auch mit Kindern wenig Zeit hat, ihnen zum Beispiel sagen, wenn du Not hast, bet einmal zu diesem Jesus, er wird die Antwort. Probier's aus. So finden Menschen, haben viele den Weg zum Evangelium gefunden. Also worin liegt die Fähigung, ein Zeuge zu sein, dass du erzählen kannst, was du persönlich mit Jesus erlebt hast? Und ich möchte noch einen zweiten Gedanke anführen, worin die Befähigung liegt, ein Zeuge von Jesus zu sein, nämlich im Geschenk der Glaubwürdigkeit. Denn nur ein glaubwürdiger Zeuge wird ja ernst genommen. Was heißt das, ein glaubwürdiger Zeuge? Das heißt, dass das Bekenntnis von Jesus und unser Alltag übereinstimmt. Und eben gerade dies ist ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht möglich. Viele von euch waren da, als Jürg Pfister vor einigen Wochen hier den Gottesdienst hielt von der SAM. Mich hat etwas unglaublich bewegt, als er am Anfang seiner Predigt sagte, dass Said Qutb, der Chefideologe des heutigen IS, jahrelang in den USA gelebt hätte. Er hat dort studiert. Und dieser Zeit hat er etwas beobachtet, das ihn zutiefst erschüttert hätte, und er hat sich geschworen, das soll mit dem Islam nicht passieren. Nämlich, er hat beobachtet, wie das Christentum in Amerika so dekadent geworden ist. Wie Leben und Bekenntnis nicht mehr übereinstimmt. Gerade durch die Liberalisierung des Christentums kraftlos geworden ist. Und er hat gesagt, das darf mit dem Islam nicht passieren. Und hat dann, so hat er erzählt, im Gefängnis 30 Bände geschrieben, Dogmatik, auf die jetzt die IS-Leute zurückgreifen im radikalen Islam. Das hat mich schon bewegt. Natürlich, Said Qutb wusste vielleicht nicht, in Amerika gibt es ja auch andere Strömungen, gegenteilige. Und leider kennt er auch die Kirchengeschichte nicht, da gibt es auch viele andere Beispiele. Was soll uns Ansporn sein? Was ist ein Kennzeichen von einem glaubwürdigen Zeugen von Jesus? Das wird uns zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 beschrieben. Ich habe das hier aufgeschrieben. Wo Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Zeit. Warum? Weil die Maßstäbe dieser Welt geprägt sind vom Gegenspieler Gottes. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt als Christen, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Wie geschieht das? Es ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Damit ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Das ist also ein Kennzeichen eines glaubwürdigen Zeugen. Man kann es auch kurz zusammenfassen. Ein glaubwürdiger Zeuge von Jesus schwimmt gegen den Strom. Lebt im Gegensatz zu den gängigen Maßstäben dieser Welt. Ein Zeuge von Jesus hat andere Prioritäten. Die Welt sagt, die Maßstäbe dieser Welt sagen, du lebst nur einmal. Und weil du nur einmal lebst, musst du das Leben voll genießen. Am Sonntag jeden Sonnenstrahl. Verlorene Zeit im Gottesdienst zu sitzen, wenn die Sonne scheint. Das ist Maßstab dieser Welt. Und ein Zeuge Jesus sagt, ich bin nicht zu Hause in dieser Welt. Und deshalb sammle ich mir Schätze, die Ewigkeitswert haben. Ein Zeuge schwimmt gegen den Strom. Er hat andere ethische Wertmaßstäbe. Die Maßstäbe dieser Welt sagen, das machen doch alle. Mal einen Seitensprung, das belebt jede alte, eingefahrene Ehe. Mal noch so eine Affäre nebenbei. Und ein Zeuge von Jesus sagt, die Gebote Gottes, sie sind so wohltuend. Du sollst nicht Ehe brechen, ist gar kein Verbot. Ist wohltuend. Übrigens, das fängt schon bei der Partnerwahl all dieses Gebot. Also schon vorher. Ein Zeuge schwimmt gegen den Strom. Oder ein Zeuge, der kann sich auch entschuldigen, wenn er sich vergriffen hat. Diese Welt sagt, das darfst du nicht, sonst verlierst du dein Gesicht, wenn du dich entschuldigst. Ich bin in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen, ich mag mich noch gut erinnern, ist mir in diesen Tagen in den Sinn gekommen, bei einem Nachtessen zu Hause war mein Vater so richtig abwesend in seinen Gedanken, wie ich es manchmal auch bin, sagen meine Kinder auch immer wieder. Aber diesen Abend war speziell und plötzlich sagte ich, muss heute noch etwas tun, das mir furchtbar peinlich ist. Ich bin nämlich heute im Lauf des Tages gegenüber einem Kunden ausfällig geworden. Mein Vater war so ein sehr ruhiger Mann. Aber irgendwas ist passiert, da wurde er ausfällig und er sagt, ich weiß, ich muss heute Abend noch hingehen und mich bei dem Mann entschuldigen. Wohnte noch in der Nachbarschaft von unserem Herr Doktor angesehener Mann. Er sagt, es ist mir so peinlich. Aber ich muss hingehen. Und er ist an die Wiese raufgegangen, vielleicht einer seiner schwersten Gänge, und hat geklingelt um 8 Uhr. Darf ich noch vorbeikommen? Ich entschuldige mich für meine Ausfälligkeiten. Das ist ein Kennzeichen von einem Zeugen von Jesus. Der kann das. Er schwimmt gegen den Strom, er kann Nein zum Bösen sagen. Er geht auf Distanz zur Sünde, wie wir schon gehört haben von Markus. Da fühlt er sich nicht wohl. Aber das alles ist nur möglich durch die Kraft, durch die Ausrüstung, durch die Befähigung, durch den Heiligen Geist. Ein Zeuge schwimmt gegen den Strom. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige dieses Lied von Margret Birkenfeld, ist eigentlich ein Kinderlied. Ich habe das früher oft in den Ferienlagern mit den Jungs gesungen. Ich hatte einen alten Lagerleiter, der hatte 40 Jahre dieses Lager, 40 Jahre. Knabenferienlager hat es mir übergeben. Ich habe mal geschaut, wie das macht, wie der singt mit den Kindern. Haben sie ein Lied gesungen, hat er gesagt, das war gar nichts. Die Lautstärke war nur so viel. Müssen wir wiederholen. Noch im zweiten Mal hat er gesagt, und jetzt war es so voll. Wir singen das Lied, bis es oben voll ist. Ich kann euch sagen, die Jungs, die haben richtig geschrien. Wer weiß beim Singen. Und ich habe dann das so weitergeführt, diese Tradition. Ich sehe heute noch die Jungs, wie sie grölen bei diesem Lied. Und heute sind sie erwachsene Männer. Und einige von ihnen, nicht alle, die leben das auch, was sie gegrölt haben. Sei ein lebendiger Fisch. Schwimme doch gegen den Strom. Und jetzt kommt die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich habe mit Rot habe ich es angezeichnet. Auf und wage es frisch. Und jetzt kommt der Heilige Geist, seine Kraftwirkungen. Freude und Sieg ist dein Lohn. Zweite Strophe, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben. Darf ich mal ketzerisch sagen, man kann noch viel vom Heiligen Geist reden. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann sind ja keine toten Fische, die immer mit dem Strom schwimmen. Lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, es fehlt die Kraft. Was anderes zu tun, wollen immer in der großen Masse bleiben. Und dann haben sie wieder gegrölt. Sei ein lebendiger Fisch, haben sie gegrölt. Schwimme doch gegen den Strom. Auf und wage es frisch. Und du erlebst die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Freude und Sieg ist dein Lohn. Muss da mal auf den Geschmack kommen. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Das sagt ja uns dieser Text auch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Und jetzt kommt wieder die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Glaub, vertrau darauf, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist. Und das andere ist auch noch Wirkung vom Heiligen Geist. Und du staunst, was er durch seine Kraft zu tun vermag. Ich freue mich schon auf den letzten Sonntag im Juni, wo wir neue Mitglieder aufnehmen werden in unserer Gemeinde. Oh, das wird eine tolle Sache. Da werden wir auch staunen, wie wir hören von den Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, wie Jesus Menschen verändert. Da kommt man nicht zum Staunen raus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und damit ausgerüstet werden. Und er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich fühle mich so kraftlos. Wie kann ich denn diese Kraft des Heiligen Geistes real erleben? Oder noch mehr erleben? Vielleicht fühlst du dich so wie auf diesem Bild. Du sagst, ja, ich glaube, dass der Heilige Geist da ist und dass das eine Kraft ist. Aber mir fehlt irgendwie den Zugang zu dieser Kraft. Mir fehlt das Verbindungsstück, dass ich das auch erleben kann. Wie komme ich dazu, dass ich diese Kraft immer wieder neu erfahren kann? Der Text gibt uns Antwort auch auf diese Frage. Es heißt nämlich zweimal, deshalb habe ich so betont bei der Lesung, dass Jesus sagte, er befahl den Jüngern. Er befahl den Jüngern oder er gab ihnen sogar mehrere Befehle für die Zeit nach seinem Weggang. Und er befahl ihnen, Vers 4, Jerusalem nicht zu verlassen. Er befahl. Wie kann man darauf reagieren, wenn Jesus befiehlt? Ja, verschieden. Man kann so reagieren und sagen, dieser Jesus hat mir nichts zu sagen. Ich weiß selber, was zu tun ist, schließlich bin ich doch erwachsen. Was muss er uns sagen, in Jerusalem zu bleiben? Ist doch Bevormundung. Man kann verschieden reagieren auf Befehle. Manche Christen machen es so, sie sagen, Jesus, ich möchte dir schon nachfolgen, ich möchte auch in den Himmel kommen, aber diesen Bereich, da mache ich, was ich will. Da hast du mir nichts zu sagen. Vielleicht Umgang mit Geld, vielleicht sind es ethische Fragen, vielleicht sind es Prioritätensetzungen. Jesus, da hast du mir nichts zu sagen. In dem Bereich, da mache ich, wie ich will. Darf man das? Als Christ, darf man das? Jawohl, das darf man. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Er zwingt uns zu nichts. Und wenn wir das machen, passiert natürlich etwas, genau das, hier. Die Trübung des Heiligen Geistes. Man darf das. Jesus gibt Befehle, wie kann man darauf reagieren? Jetzt kommen wir noch zum Positiven und das ist der Schlüssel mit. Ganz einfach, ist so altmodisch, ich weiß es, aber steht halt in der Bibel durch. Gehorsam. Der Gehorsam ist das Verbindungsstück, um die Kraft des Heiligen Geistes real zu erleben, immer wieder neu. Und das steht nicht nur hier, sondern das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Finden wir in der Pfingstpredigt von Petrus. Die hatte eine tiefe Wirkung bei den Zuhörern durch den Heiligen Geist. Und die Leute fragten nach seiner Predigt im nächsten Kapitel, Was sollen wir tun? Jetzt kommt wieder ein Befehl. Nämlich, die Bibelkundigen wissen es, tut Buße. Seid gehorsam. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern richtet eure Gedanken, das heißt ja auch Buße, auf Jesus, den Erlöser, aus. Und wenn ihr das tut, werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gehorsam ist das Verbindungsglied, um die Kraft im Alltag zu erfahren. Und dann ging es weiter, diese ersten Christen, die zu Tausenden zum Glauben kamen. Es heißt von ihnen, sie blieben beständig. Das hat auch zu tun mit Gehorsam. In der Apostellehre. Es gibt Christen, die sagen, ich habe so viel Heiliger Geist, ich brauche keine Apostellehre mehr. So kommt der Irrtum. Apostellehre und Heiligen Geist, das befruchtet einander. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Leute sagen, ich habe so viel Heiligen Geist, das brauche ich nicht mehr. Und doch befruchtet das einander. Sie blieben beständig in den gemeinsamen Gebeten. Ach, das ist zu niedriges Niveau für mich, brauche ich nicht. Das hat alles mit Gehorsam zu tun und wir erleben immer mehr die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes im Alltag. Noch eine letzte von vielen Stellen, wo die Apostel ganz deutlich sagen, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Man kann zusammenfassend sagen, je mehr Gehorsam Jesus gegenüber, desto mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft. Ist das nicht gefährlich? Da wird man ja gesetzlich und eng. Ist das nicht gefährlich? Gesetzlichkeit hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, weil Gesetzlichkeit ist meistens eine andere Form von Egoismus. Je mehr Gehorsam Jesus gegenüber, desto mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Warum? Apostel Paulus sagt im 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Und deshalb sagt der Apostel Johannes, seine Gebote zu befolgen sind nicht schwer. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ist Freiheit. Nicht eine Freiheit von den Geboten, das will diese Welt, sondern eine Freiheit zu den Geboten Gottes. Je mehr Gehorsam Jesus gegenüber, desto mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist und seiner Kraft. Und das Geniale dabei ist, der Heilige Geist, der überfordert uns nie, nie. Der Heilige Geist zeigt uns immer nur kleine Schritte. Und wenn wir dann gehorsam sind, dann gibt er einen nächsten Schritt, zeigt er uns wieder einen weiteren Schritt. Und er füllt uns immer mehr mit dem Heiligen Geist. Kleiner Schritt, wieder gehorsam, dann der nächste. Und so wachsen wir in der Erfüllung, mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Und darum ist das Leben mit dem dreieinigen Gott so spannend. Ich lese es nochmals zum Abschluss, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das wünsche ich uns allen, immer wieder diesen frohen Dienst des Zeugeseins. Amen. Bevor die Band uns jetzt noch für einen Moment in den Lobpreis nimmt, möchte ich gerne noch mit uns beten, darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mit diesem Text uns einen Moment in deine Kurzbibelschule genommen hast heute Morgen. Es tut so gut, von dir belehrt zu werden und den richtigen Weg gewiesen zu werden. Danke, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, als du in den Himmel gefahren bist. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Geist der Liebe, der Kraft und der Freude. Ein Geist, der uns immer wieder neu ausrüstet und befähigt, deine Zeugen zu sein. der uns hilft, das weiterzugeben, was wir von dir erhalten und erlebt haben. Der uns hilft, mutig und glaubwürdig gegen den Strom dieser Zeit zu schwimmen. Und Jesus, wir möchten dich auch bitten für alle verfolgten Christen weltweit, die heute schon in der großen Trübsal drin sind. Besonders im Nahen Osten, wo sie fast systematisch vertrieben werden. Errette du sie heute, beschütze du sie heute. Erfülle du sie heute ganz besonders mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen.